SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen bis 20 nach 6. Die FDP stimmt dem Ampel-Koalitionsvertrag zu. Unser Hauptstadtstudio kommentiert den heimlichen Gewinner des Ampeltrios. Papst Franziskus besucht die Flüchtlinge auf Lesbos und kritisiert die Europäische Gemeinschaft hart. Und wir begleiten einen Nikolaus bei den Vorbereitungen auf seinen großen Tag morgen. Heute ist Sonntag, der 5. Dezember, und es leuchten zwei Lichter. Und zwar nicht nur die Kerzen auf dem Adventskranz, sondern auch an der Bundesampel. Gestern hat die SPD dem Ampel-Koalitionsvertrag gebilligt und jetzt auch die FDP. Es leuchten also Rot und Gelb. Morgen wollen dann die Grünen auf ihrem Sonderparteitag das grüne Licht geben. Aber alles der Reihe nach, heute war erstmal die FDP dran. Die gilt vielen Beobachtern ja als heimliche Gewinnerin dieser Ampelkoalition. Und so war es heute gegen 3:30 dann auch keine große Überraschung, als die Eilmeldung kam. Die FDP stimmt dem Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zu. Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst den Parteitag zusammen und er lässt erstmal FDP-Chef Lindner zu Wort kommen.
Es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu verzichten.
Mit diesen Worten warb Christian Lindner für den Ampel-Koalitionsvertrag. Und er machte deutlich:
Bei einer möglichen Jamaika-Konstellation im Jahre 2021 hätte es nicht mehr liberale Politik gegeben, als jetzt in dieser Ampel-Konstellation möglich ist.
Als eine Politik der Mitte, eine Politik des Aufbruchs, will der FDP-Chef den Koalitionsvertrag und das Bündnis mit SPD und Grünen verstanden wissen.
Wenn ich nun die Reaktionen auf unseren Koalitionsvertrag sehe, so höre ich einerseits von der Linkspartei, es sei neoliberales Teufelszeug, was aufgeschrieben sei, sinngemäß. Und von rechts hörte man, es sei die strammste Linksagenda seit Jahrzehnten. Liebe Freundinnen und Freunde, dann muss es sich ganz offensichtlich um einen Koalitionsvertrag der Mitte handeln, der unser Land nicht nach links rückt, sondern nach vorne führen will.
Ein zentrales Thema des Parteitags war, wie zu erwarten, die Corona-Krise. Lindner verteidigte Maßnahmen wie 3G am Arbeitsplatz, 3G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und 2G-Regelungen, um die Krise in den Griff zu bekommen. Er sprach auch die in der FDP viel diskutierte Impfpflicht an.
Mich haben verschiedene Argumente und die geringe Impfbereitschaft allerdings nachdenklich gemacht. Und damit bin ich nicht allein.
Der FDP-Vorsitzende verweist auf Umfragen, wonach sich eine Mehrheit der Deutschen für eine Impfpflicht für alle ausspricht.
Diese Trendumkehr veranlasst uns, uns dieser Debatte offen zu stellen im Deutschen Bundestag und bei den Foren unserer Bundespartei. Mit großem Respekt für unterschiedliche Abwägungen stellen wir uns einer Debatte, weil wir Verantwortung für dieses Land tragen.
Im Gesamten war es ein ruhiger, ein unaufgeregter Parteitag, was nicht nur an der Form lag. Viele Teilnehmer waren lediglich digital zugeschaltet. Die meisten Liberalen folgen der Linie von Christian Lindner. Viel Zufriedenheit, kaum Kritik. In fast allen Reden der Parteispitze ging es um das Thema Digitalisierung. Die voraussichtlich künftige Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger betonte zum Beispiel:
Die Corona-Krise war ein Stresstest und das deutsche Schulsystem fiel aus. Wir haben uns fest vorgenommen, Investitionsvorhaben zu beschleunigen und einfacher zu machen. Wir brauchen einen Digitalpakt 2.0. Digitalisierung ist kein Nebenjob. Und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, Kinder haben ein Recht auf Bildung.
Am Ende stimmten die Delegierten des Parteitags mit über 92% für den Koalitionsvertrag.
Jan Zimmermann aus Berlin. Ja, wie war sie nun, die FDP? Performance, um mal im liberalen Sprachduktus zu bleiben. Ist die FDP wirklich die Gewinnerin dieser Koalitionsverhandlungen? Dazu hat sich Alfred Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio in seinem Kommentar Gedanken gemacht.
Erfolg durch Anpassung. Diese Überschrift könnte der Sonderparteitag der FDP durchaus vertragen, wobei diese Anpassung gegenseitig ist. Auf dem Weg zum Koalitionsvertrag mussten sich die Liberalen anpassen an die politische Grundhaltung von Grünen und SPD. Dazu gehört es, grundsätzlich mehr Klimaschutz zu fordern und mehr sozialen Ausgleich. Und das schließt auch ein paar Zugeständnisse bei den Inhalten ein, etwa weil die Liberalen den höheren Mindestlohn von 12 Euro akzeptiert haben, das war SPD und Grünen wichtig. Oder weil die FDP nun die Pläne der Grünen mitträgt in Sachen Kindergrundsicherung, die hatten sie aber ohnehin nie grundsätzlich in Frage gestellt. Umgekehrt haben sich Grüne und SPD stark den FDP-Forderungen angepasst, keine höheren Steuern, kein Tempolimit, kein Ende der privaten Krankenversicherung, um nur drei Beispiele aus dem Koalitionsvertrag zu nennen. Klarer Fall, die FDP hat aus ihrer Sicht gut verhandelt und prominente Ministerien mit viel Verantwortung für Geld und künftige Investitionen für sich rausgeholt. Im Unterschied zur SPD ist die Zustimmung der FDP-Delegierten zum Koalitionsvertrag auch ein Ja zum Personaltableau. Wenn Parteichef Lindner Bundesfinanzminister wird, kann er viel Einfluss auf den Spielraum praktisch aller Ministerien ausüben. Noch Generalsekretär Volker Wissing bekommt viel Verantwortung als Minister für Verkehr und Digitales. Die Frage wird sein, zu wessen Nutzen er hier aktiv wird. Industrieinteressen und Umweltschutz stehen sich hier oft widerstrebend gegenüber. Marco Buschmann wird als Justizminister viele Veränderungen anstoßen können, die den Anschluss deutscher Gesetze an die gesellschaftliche Realität bringen dürften. Stichworte sind hier etwa das Familienrecht oder auch der Paragraph 219a, also Informationen rund um mögliche Schwangerschaftsabbrüche. Bettina Stark-Watzinger kann als Bildungsministerin aufholen, was der Bund bislang hier versäumt hat. Während im Wahlkampf noch eine starke Konzentration auf Christian Lindner als Führungsfigur zu spüren war, wurde auf dem Parteitag eines klar: Die zweite Reihe der FDP hat starke Persönlichkeiten, von denen nun viele zeigen können, was sie drauf haben, an der Spitze der Ministerien und in der Fraktion. Überraschend waren zahlreiche klare Bekenntnisse der FDP-Delegierten zu einer Impfpflicht gegen Covid-19. Auch die FDP-Wählerschaft befürwortet dies mehrheitlich, wie auch mittlerweile die Mehrheit der deutschen Gesamtbevölkerung. Parteichef Lindner findet, wenn sich so starke Stimmungswechsel abzeichnen, könne man das nicht ignorieren. Eine Balance zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz müsse her. Damit spricht er eine weitere wichtige Strategie seiner Partei an, nämlich das flexible Reagieren auf wechselnde Mehrheiten. Anpassung zeigt sich auch hier als treibende Kraft. Nach diesem Parteitag ist klar, die FDP kann sich anpassen, fast noch besser aber kann sie andere an sich anpassen.
Ein Kommentar von Alfred Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Morgen folgt dann, wie erwähnt, der Sonderparteitag der Grünen, die am Nachmittag als letzte dem Koalitionsvertrag zustimmen müssen. Alle Entwicklungen dazu bekommen Sie natürlich hier bei uns im SWR, sei es in der SWR Aktuell App oder am Abend ausführlich um 18 Uhr in SWR 2 Aktuell. Es ist der zweite Advent und wir nähern uns Weihnachten mit großen Schritten. Und trotz aller Corona-bedingten Entbehrungen, die allermeisten von uns haben an Heiligabend wenigstens ein festes Dach über dem Kopf. Auf der griechischen Insel Lesbos aber verbringen zahlreiche Flüchtlinge zum wiederholten Mal Weihnachten in Zelten und Containern, etwa im Lager Karatepe. Die Menschen dort bekamen heute Besuch von Papst Franziskus. Vor 5 Jahren, 2016, war der Papst schon einmal auf Lesbos gewesen. Und auch wenn sich die Situation in den Flüchtlingscamps seitdem etwas entspannt hat, ist der europäische Stillstand in der Flüchtlingspolitik weitgehend der gleiche geblieben, was Franziskus zu ungeschönten Worten veranlasst hat. Jörg Seiselberg berichtet von der Reise des Papstes.
Der Papst saß bereits wieder in seinem weißen Fiat und ließ sich zurück zum Flughafen fahren. Da stand Christian Mouyaka Tango noch im improvisierten Großraumzelt, das im Flüchtlingscamp für den Franziskusbesuch aufgebaut worden war. Der 30-jährige alte Mann aus Kamerun, seit einem Jahr im Aufnahmezentrum Mavrovouni, hatte dem Papst persönlich seine Situation geschildert und ihm erzählt von seiner Hoffnung auf Asyl, einen sicheren Zufluchtsort und eine bessere Zukunft für seine Frau und seine Kinder. Ja, sagt der Familienvater hinterher, es sei gut, dass Franziskus nach Lesbos gekommen ist. Ich freue mich, dass ich den Papst getroffen habe und das geht hier allen so. Wir hoffen jetzt, dass es eine Verbesserung unserer Situation geben wird. Im Flüchtlingscamp Mavrovouni, auch Karatepe genannt, sind derzeit noch 2200 Menschen untergebracht. Die meisten von ihnen in Wohncontainern, einige in Zelten. Die Situation hat sich etwas verbessert im Vergleich zum berüchtigten Flüchtlingslager Moria, das mittlerweile abgebrannt ist. Trotzdem gilt Lesbos nach wie vor als ein negatives Symbol der europäischen Flüchtlingspolitik. Vatikan News, das Informationsportal des Vatikans, spricht von einem Besuch des Papstes am Zitat Ground Zero der Flüchtlingskrise. Franziskus nutzte seine Ansprache direkt neben dem Containerdorf der Geflüchteten zu einem dramatischen Appell, Migrantinnen und Migranten zu helfen und sie nicht im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Lassen wir nicht zu, dass das Mare Nostrum, unser Meer, sich in ein trostloses Mare Mortuum, ein Meer der Toten, verwandelt. Lassen wir nicht zu, dass dieses Meer der Erinnerungen zu einem Meer des Vergessens wird. Franziskus nannte das Mittelmeer einen kalten Friedhof ohne Grabsteine. Er erinnerte unter anderem an Bilder gestorbener Kinder an den Stränden und kritisierte ein zunehmendes Desinteresse in Europa am Schicksal von Geflüchteten. Wörtlich sprach der Papst von todbringender Gleichgültigkeit. Sein Appell: Brüder und Schwestern, ich bitte euch, lasst uns diesen Schiffbruch der Zivilisation stoppen. Franziskus appellierte, die Menschenrechte zu schützen und, wie er sagte, unverzichtbare Integration für Flüchtlinge zu fördern. Es gebe immer noch viele Aufnahmezentren, in denen Migranten und Geflüchtete unter grenzwertigen Bedingungen lebten. Besorgt zeigte sich der Papst über den zunehmenden Nationalismus. Es sei traurig, wenn vorgeschlagen werde, gegen Menschen auf der Flucht Mauern zu errichten. Franziskus rief aber nicht nur dazu auf, Geflüchteten mit Menschlichkeit zu begegnen, sondern appellierte auch, die Ursachen von Flucht engagierter zu bekämpfen. Nichtregierungsorganisationen in Griechenland reagierten positiv auf den Papstappell für einen menschlicheren Umgang mit Geflüchteten. Augusto Meneguim von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sagte nach dem Papstbesuch: Ich hoffe, dass es nach seinem Besuch eine Veränderung gibt in der Art, wie Griechenland und Europa insgesamt mit Migration umgehen. Also nicht mehr Menschen festhalten und abschieben, die hergekommen sind auf der Suche nach Hilfe und Sicherheit, sondern sie menschlich und mit Würde behandeln. Für Franziskus war es bereits der zweite Besuch auf Lesbos. 2016 hatte er anschließend 3 Flüchtlingsfamilien mit nach Rom gebracht. Diesmal beließ der Papst es bei starken Worten. Am Nachmittag feierte er in Athen mit der kleinen Gemeinde der katholischen Gläubigen in Griechenland eine Messe.
Der Papst hat seine Griechenlandreise beendet. Dazu war das ein Bericht von ARD-Korrespondent Jörg Seiselberg. Bei allen negativen Nachrichten, es gibt noch immer auch Gutes zu vermelden. Zum Beispiel das hier. Morgen ist Nikolaustag. Da stellen viele Kinder noch heute Abend die Schuhe oder Stiefel vor die Tür oder hängen leere Socken auf, die der Nikolaus dann über Nacht befüllt. Und vielen Kindergärten, aber auch Alten- und Pflegeheimen stattet der Nikolaus morgen Nachmittag einen Besuch ab. So auch im Caritas-Pflegeheim St. Monika in Stuttgart. SWR-Reporterin Miriam Staber hat den dortigen Nikolaus bei seinen Vorbereitungen besucht.
Hier haben wir die Handschuhe. Das ist jetzt dieser rote Mantel.
Hans-Dieter Rosenkranz ist seit mehr als 40 Jahren Nikolaus. Eigentlich ist er Tagespflegeleiter im Caritas-Haus St. Monika in Stuttgart-Neugereuth. Aber pünktlich zum Nikolaustag zieht er jedes Jahr sein Kostüm aus dem Schrank. Kein Weihnachtsmannkostüm, sondern ein klassisches Nikolausgewand mit roter Bischofsmitra, das ist die Kopfbedeckung, und Bischofsstab.
Der Nikolaus ist einfach eine Tradition. Er gehört halt einfach so rein in die Adventszeit als eine symbolische Figur. Ja, ich möchte auch sagen, das ist ja in die Reihe zu stellen, auch mit dem heiligen Martin, also mit Martinus, der ja praktisch auch vorausgegangen ist. Das sind einfach die zwei hauptsächlich Heiligen dieser Zeit, die eine große Symbolkraft ausstrahlen.
Nikolaus zu sein gefällt Hans-Dieter Rosenkranz, weil der Nikolaus fürs Geben und Schenken steht. Das Strahlen in den Augen der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner, wenn er als Nikolaus zur Türe hereinkommt, sei etwas ganz Besonderes. Am wichtigsten ist ihm aber, dass er auch Zimmerbesuche machen kann und so beispielsweise schwer dementen Menschen oder Menschen, die nur noch im Bett liegen können, eine Freude macht.
Der ist natürlich auch ein Stück weit in dem Schwereren, was die Menschen jetzt haben, auch so ein Zeichen einer Hoffnung, dass da noch etwas Gutes für mich da ist in dieser Welt. Ich, der jetzt vielleicht gar nichts mehr kann, nur noch da liegen kann. Ich denke, das ist das ganz Besondere. Ja, dass du an mich denkst, ja, Nikolaus, ja, vielleicht natürlich denke ich an sie. Ich habe sie nicht vergessen, sie gehören auch dazu.
Wegen der Corona-Pandemie gab es im Haus St. Monika letztes Jahr keinen Nikolaus. Doch in diesem Jahr sind die meisten der Senioren 3-mal geimpft. Und der Nikolaus trägt unter dem weißen Bart eine Maske. Die Vorfreude bei den Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern und Tagespflegegästen ist groß.
Nikolaustag, da freue ich mich auch. Das Zusammengehörigsein und so, das tut gut. Ich bin zum Beispiel zu Hause immer allein und bin froh, wenn ich so mit anderen zusammen sein darf. Ich hab das gern.
Manche Pflegeheimbewohner sagen auch ein Gedicht auf, wenn der Nikolaus kommt. Generell weckt der Nikolaus bei vielen Kindheitserinnerungen und Erinnerungen daran, als die eigenen Kinder noch klein waren.
Ich hab schon Nikolaus gemacht bei meinen Kindern.
habe eine Maske aufgesetzt und wo sie noch klein. Es ist schon gut 50 Jahre her.
Hans-Dieter Rosenkranz geht Ende des Jahres als Tagespflegeleiter in Rente. Aber als Nikolaus will er noch weiterarbeiten.
Das sind mal ganz besondere Erlebnisse, wie sehr sich dann Menschen, wo manchmal gar nicht mehr reden oder auch gar nicht mehr sich so äußern können, wenn da plötzlich ein Nikolaus einen an die Hand nimmt und vor einem steht, dann reagieren oft Menschen, die oft gar nicht mehr so viel Reaktionen zeigen können und zeigen auch Freude.
Ein Beitrag von Miriam Staber aus Stuttgart.